Deutschlandfunk. Der Tag.
Wenn Sie das hier sehen, bin ich vermutlich nicht mehr am Leben.
Nach deinem Anruf habe ich die Leiche nochmal geröntgt und das hier im linken Schläfenbereich gefunden.
Klassisches Science-Fiction-Motiv hier in dem Film Rewind, die zweite Chance. Eine Leiche wird gefunden und dann entdeckt man in ihrem Kopf einen Chip und stellt fest, das Mordopfer konnte damit verrückte Sachen anstellen, zum Beispiel in die Zukunft gucken. Warum erzähle ich das? Nicht als Filmtipp fürs Wochenende, sondern wegen einer aktuellen Nachricht, nämlich dass die Arzneimittelbehörde FDA in den USA grünes Licht gegeben hat für eine klinische Studie für die Implantation von Chips im Gehirn. Und wer steckt hinter dem Projekt? Natürlich Elon Musk. Und Chips im Gehirn, da läuten wahrscheinlich bei vielen die Alarmglocken. Deshalb gucken wir da gleich mal genauer drauf. Ist das totale Zukunftsmusik, ein Horrorszenario oder vielleicht ein guter Weg, um Krankheiten zu heilen? Zuerst sprechen wir aber noch über ein Thema, das viele Menschen betrifft. Aber dass man, wenn man persönlich nicht in der Situation ist, so geht es mir zumindest, auch gerne mal ein bisschen von sich wegschiebt. Es geht um die Pflege von Angehörigen. Heute wurde im Bundestag die Pflegereform verabschiedet, die es Angehörigen leichter machen soll. Und wir sprechen gleich darüber mit der Vorsitzenden vom Verein Pflegender Angehöriger, die uns aus der Praxis erzählen kann, ob das jetzt für sie wirklich eine Entlastung bedeuten wird. Das also unsere Themen heute in der Tag am 26. Mai. Ich bin Josephine Schulz. Hi.
Was ich auch nicht hören kann und nicht hören möchte, ist, dass wir die Pflege kaputt gespart haben. Wir verdoppeln die Ausgabe in der Pflege alle 8 Jahre. Das gibt es in keinem anderen Bereich unseres Sozialstaats.
Nicht akzeptabel ist jedoch, dass es für die meisten pflegenden Angehörigen erst nach 2 Jahren kommt. Kurz vor der nächsten Bundestagswahl. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Und ich muss schon sagen, liebe Koalition, dass der Titel des Gesetzes allein entspricht schon nicht der Wahrheit. Zwischen Namen und Inhalt besteht so ein enormer Widerspruch, dass ich glaube, einige von Ihnen dürfte der Blick heute Morgen in den Spiegel schwer gefallen sein.
Typisches, gemischtes Stimmungsbild bei einer Gesetzesreform. Der zuständige Minister, in dem Fall Karl Lauterbach, sagt, große Verbesserung. Die Opposition hier in Gestalt von Diana Stöcker von der CDU sagt, alles Murks, viel zu wenig. Und Atesh Gürpina von der Linken sagt, von Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz, wie es offiziell heißt, kann keine Rede sein. Bei dieser Pflegereform geht es in erster Linie ums Geld. Da wird an vielen Zahlen rumgeschraubt, sowohl bei denen, die es zahlen, als auch bei denen, die was bekommen. Und als Grundlage, bevor ich mit Cornelia Schmid vom Verein Pflegender Angehöriger spreche, wird Rainer Brandes, der mit mir heute den Podcast zusammen macht, mal versuchen, dieses Zahlengewitter ein bisschen runterzubrechen. Ich finde es ja schön, dass man die Teamarbeit, die sonst bei uns immer so hinter den Kulissen stattfindet, dann auch mal hört. Also Rainer, fangen wir mal auf der Seite an, die alle gesetzlich Versicherten betrifft. Was passiert mit dem Beitrag zur Pflegeversicherung?
Ganz einfach, der steigt. Also aktuell liegt er bei Menschen mit Kindern bei 3,05% und für kinderlose Menschen bei 3,4%. Und der soll also steigen auf dann 3,4% für Menschen mit einem Kind und 4,0% für Kinderlose.
Und auf der anderen Seite zu denen, die das Ganze schultern, also die pflegenden Angehörigen. Da sagt Karl Lauterbach, die bekommen jetzt dadurch mehr Entlastung, mehr Unterstützung. Was ist für die genau geplant?
Fangen wir mal an mit dem Pflegegeld. Also das ist das Geld, das Menschen bekommen, die Angehörige zu Hause pflegen. Und dieses Pflegegeld, das soll also steigen, und zwar ab kommenden Jahr um 5%. Und dann würde, je nachdem, wie groß der Pflegegrad ist, des zu pflegenden Angehörigen, würde der dann steigen auf 316 bis 901 Euro. Dann gibt es auch noch Sachleistungen, also zum Beispiel das Geld dafür, das man braucht, um Windeln zu kaufen oder Kosmetika und so weiter. Der soll auch steigen, und zwar dann ebenfalls um 5%. 2025 sollen dann alle diese Geld- und Sachleistungen nochmal ansteigen, und zwar um 4,5%. Aber erst ab 2028 sollen dann diese Beträge immer an die Inflation angepasst werden.
Weil 5% ist ja deutlich unter der Inflation jetzt im Moment.
Genau. Und was aber ganz neu eingeführt wird, ist dann das sogenannte Entlastungsbudget. Das sollen Pflegende nutzen können, wenn sie mal eine Auszeit brauchen. Das ist ja alles sehr anstrengend. Und wenn sie eben mal in Urlaub fahren möchten oder einfach mal ein Wochenende frei haben, dann können sie dieses Budget nutzen. Und zwar entweder für die sogenannte Verhinderungspflege.
Mhm, was ist das?
Ja, das ist also, wenn man jetzt verhindert ist, also mal nicht kann, dann sucht man sich jemand anders. Also zum Beispiel die Nachbarin oder den Freund oder wen auch immer, der sich dann um die Angehörigen kümmert. Oder aber man kann seine Angehörigen natürlich auch für eine gewisse Zeit in Kurzzeitpflege schicken. Das heißt, da schickt man den Menschen dann eben ins Heim für diese Zeit, wo man eben nicht kann.
Mhm. Dieses Entlastungsbudget, das war ja, wenn ich das richtig verstanden habe, für pflegende Angehörige ein wichtiges Anliegen. Aber jetzt sind irgendwie viele doch nicht so happy, sondern da gibt es Streit drum. Warum?
Ja, das geht da vor allem darum, dass das Gesetz eine unterschiedliche Behandlung für Pflegende vorsieht, je nachdem, ob sie Kinder pflegen oder Erwachsene pflegen. Wer Kinder pflegt, der soll dieses Entlastungsbudget schon ab Anfang kommenden Jahres bekommen. Alle anderen aber erst ab Juli 2025. Und weil diese Entlastung den Menschen eben ganz besonders wichtig ist, sind da viele jetzt enttäuscht, dass sie, wenn sie Erwachsene pflegen, eben noch 2 Jahre drauf warten müssen.
Hm, verständlich. Rainer, merci für die knappe Zusammenfassung. Und wer jetzt sagt, irgendwie kann ich mir unter diesen ganzen Zahlen und Begriffen trotzdem noch nicht ganz so viel vorstellen, mir geht's ehrlich gesagt ähnlich. Und deshalb habe ich Cornelia Schmidt angerufen. Sie ist Vorsitzende des Vereins Pflegender Angehöriger und aus eigener Erfahrung und Betroffenheit seit über 20 Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Hallo Frau Schmidt.
Ja, grüß Gott, hallo.
Hallo. Bevor wir über die Reform und das Geld sprechen, vielleicht können Sie zum Anfang für die Menschen, die nicht selbst in der Situation sind, jemanden zu pflegen, noch mal kurz schildern, auch aus Ihrer eigenen Erfahrung. Was bedeutet das, eine angehörige Person zu Hause zu pflegen? Wie muss man sich da den Alltag vorstellen?
Ja, ich sage immer, in dem Moment, wo jemand pflegebedürftig wird, taucht man in ein eigenes Leben ein. Ich nenne es immer Pflegeleben. Das heißt, es ist schon eine eigene Welt. Also man kommt in so eine Art Konstrukt mit ganz vielen Stellen. Das ist mal dieses ganze Bürokratische, dieses ganze in Richtung Zusammenarbeit mit der Kasse, mit den Ärzten, mit den MD, medizinischen Diensten, Gutachtern und so weiter. Und das ist schon mal an sich ein ganz schönes Ding. Und dann geht es natürlich weiter in die Pflege hinein, je nachdem, was halt ist. Gell. Also die einen, die pflegen mehr, die anderen weniger, aber letztendlich jeder gibt seine Zeit, jeder gibt seine Kraft und das, was er halt tun kann für seine Lieben, weil man möchte einfach, dass die ein würdevolles Leben haben. Das ist das Ziel des Ganzen. Ja, und dann geht es natürlich dahin, wie viel kann ich geben? Bin ich berufstätig? Ich war lange Zeit berufstätig, musste es aufgeben, meine ganzen Ehrenämter aufgegeben und. Es wird immer weniger Zeit für sich selbst.
Das ist dann auch quasi wirklich ein 24-Stunden-Job und nebenbei arbeiten oder Hobbys haben, Freunde treffen. Das ist dann wahrscheinlich alles ziemlich schwierig.
Genau. Je höher der Pflegegrad, umso mehr verliert sich natürlich die Zeit des Pflegenden, weil derjenige natürlich mehr Zeit und Kraft von uns braucht. Also bei meinem Mann ist natürlich so, der hat jetzt einen hohen Pflegegrad. Da geht es, wenn wir Glück haben, die rechte Hand noch ein bisschen, dass er noch ein halbvolles Glas trinken kann. Aber wir haben immer wieder Zeiten, wo er dann einen Strohhalm braucht, wo ich ihm Essen eingeben muss und so weiter. Das heißt also, ich bin 24 Stunden im Einsatz. Hm. Oder ich organisiere es, dass jemand da ist. Und dann wären wir eigentlich schon beim Pflegeentlastungs- und Unterstützungsgesetz.
Okay, dann kommen wir mal genau dahin. Mit dieser Reform wird jetzt das Geld für pflegende Angehörige erhöht, im ersten Schritt um 5%. Ist das ein Stück weit eine Entlastung oder sagen Sie, angesichts der Inflation ist das im Grunde ein Witz?
Ja. Letztendlich ist es ein Witz und ich muss ehrlich sagen, wenn man vielleicht überhaupt noch nie was davon gehört hat und man hört dann ja eine Erhöhung und so, und da denkt man sich ja, okay, super. Wenn man aber schon so lange drinsteckt wie ich und in all diesen vielen Menschen, die das gleiche Schicksal haben letztendlich, dann muss man ehrlich sagen, es ist ein wahnsinniger Witz, weil wir haben jetzt letztens in der Petition, die ist jetzt am 30.04. eingereicht worden, haben wir 10% verlangt und der Kaufkraftverlust ist weit über 15%. Wir haben ja eigentlich mehr der Kasse gespart. Wenn man mal Corona anschaut, was war alles geschlossen? Wir konnten ja nichts nehmen. Also wir konnten ja praktisch gar nicht das Geld verbrauchen und uns kostet alles ziemlich viel. Wir zahlen ja drauf. Wir müssen das Pflegegeld nehmen wir dafür her, dass eben Teile gekauft werden, die wir brauchen für die Pflege. Wir haben ja eine Teilversicherung. Also wir haben ja keine Vollversicherung.
Vielleicht könnten Sie da mal einen Eindruck der Kosten geben. Also wenn man jemanden zu Hause pflegt, warum ist das so teuer? Wie viel Geld muss man da selbst aus eigener Tasche noch drauflegen?
Es kommt natürlich immer drauf an. Also bei uns ist so, mein Mann, der ist überhaupt nicht mehr in der Lage, sie umzusetzen. Das heißt, ich habe lange Jahre, habe ich wirklich ganz viel körperliche Leistungen vollbringen müssen. Mein Rücken ist kaputt, bis ich irgendwann erfahren habe, es gibt Deckenlifter. Bei uns ist die Wohnung sehr, sehr verwinkelt. Und dann habe ich den irgendwann gehabt und dann hat es geheißen, ja, wir kriegen nur im Schlafzimmer und im Bad einen. Es geht um die Grundpflege. Also es geht ums Schlafen und Toilettengang. Und mein Mann ist aber einer, der gerne im Wohnzimmer sitzt, wie jeder normale Mensch auch. Das heißt, wir haben dann diese Stange, diese Lifterstange, haben wir dann selber bezahlen müssen. Die hat 2000 Euro gekostet. Dann wollte mein Mann im Endeffekt mal auf die Terrasse hinaus. Da wird auch nichts bezahlt letztendlich. Also eine Rampe, ja, da gibt es Möglichkeiten, aber dieser Deckenlifter nicht. Ich kann meinen Mann aber nicht umsetzen alleine. Und weil sonst habe ich es wieder im Rücken. Dann haben wir uns eine Stange für die Terrasse gekauft. Also letztendlich ist es wirklich so, jemand, der Geld hat, für den ist das kein Thema. Der kauft sich das ein, was er braucht.
Ja, und wenn man sich dann Unterstützung durch einen Pflegedienst holt, der nach Hause kommt, dann nehme ich an, kommt da nochmal ein richtig dicker Batzen obendrauf.
Ja klar, also die Kosten sind ja Jahr für Jahr gestiegen. Ich weiß noch, ich war 2018 mal bei der Frau Maybrit Illner eingeladen. Da war auch dieses Thema Pflege und da stand ich dem Herrn Spahn gegenüber. Und da war das schon Thema. Da war kurz vorher eine Erhöhung und die habe ich die ganzen Erhöhungsschriftliche, habe ich alles mitgebracht und habe es dem Herrn Spahn damals schon gezeigt. Und seitdem geht es rundum. Die ganze Zeit. Gell? Also immer wieder kriegen wir neue Erhöhungen, dann kam noch dies dazu. Die Pflegedienste, die müssen ja auch gucken, wie sie zu ihrem Geld kommen. Und die setzen das teilweise auf die Patienten um. Heißt also, dann bleibt auch kein Pflegegeld mehr. Bei uns kommt zum Beispiel auch immer wieder der Pflegedienst, weil mein Rücken eben kaputt ist. Dann geht das Geld prozentual ja vom Pflegegeld weg. Dann habe ich ja nichts mehr.
Nun, ich bringe jetzt nochmal die Gegenposition ein und sage vor allem die FDP, das ganze Geld muss ja auch irgendwo herkommen. Die Versicherungsbeiträge werden ja jetzt erhöht, aber in Deutschland sind die Sozialabgaben schon sehr, sehr hoch im Vergleich. Haben Sie da auch ein Stück weit Verständnis für dieses Argument, dass man ja die Beitrags- und Steuerzahler nicht unbegrenzt noch mehr belasten kann?
Also das ist so ein bisschen so eine Geschichte. Also nehmen wir einfach den Fall jetzt meiner Mutter. Ich bin auch Pflegeperson bei meiner Mama. Meine Mama hat Demenz, die wird immer schlimmer. Jetzt haben wir sie anmelden müssen fürs Heim. Wissen Sie, was ein Heimplatz kostet? Und letztendlich, jeder pflegende Angehörige, der nicht mehr kann, weil er zu Hause zu wenig Entlastung hat, der muss aufgeben. Und das heißt, dann geht's ins Heim. Die Heimkosten sind Eigenanteil 2.500 Euro. No. Wer kann sich denn das leisten? Da wären wir wieder beim Zweiklassensystem. Die Schere geht immer weiter auseinander im Endeffekt. Die, die das Geld haben, können sie es leisten. Die es nicht haben, können sie es nicht leisten. Und dann geht es an die Hilfe zur Pflege. Das heißt, wir müssen beim Bezirk einen Antrag stellen, einen Wohngeldantrag stellen. Das heißt, dann geht es wieder ins Geld vom Steuerzahler. Letztendlich ist es ja immer so, dass wir, solange wir mir zu Hause pflegen, dem Staat Geld sparen.
Sie haben jetzt gerade auch schon gesagt, manche können dann auch einfach manchmal nicht mehr. Ich würde jetzt gerne noch auf einen anderen Punkt in dieser Reform kommen, nämlich dieses flexibel nutzbare Entgeltbudget. Also so wie ich das verstanden habe, Sie können mich gleich korrigieren, wenn das falsch ist, ist das quasi ein Geldbetrag, den man als pflegende Angehörige über das Jahr flexibel einsetzen kann. Entweder um die zu pflegende Person auch mal in die Kurzzeitpflege zu geben oder wenn man selbst mal in Urlaub fahren will, mal eine Auszeit braucht, damit die Person dann versorgt ist in dieser Zeit. Jetzt wird von den Politikern gesagt, das ist ein großer Vorteil, weil vorher musste man das alles einzeln und bürokratisch aufwendig beantragen. Ist das so? Macht Ihnen das Leben leichter?
Letztendlich ist die Frage, wie wird es umgesetzt? Es gibt viele, viele Töpfe im Pflegeversicherungssystem. Ich nenne es immer Pflegedschungel. Und wir hatten bis jetzt mehrere Töpfe, den Verhinderungspflegetopf eben und diesen Kurzzeitpflegetopf unter anderem. Und mein Mann geht einmal im Jahr in Verhinderungspflege und ich bin voriges Jahr auf Kur gegangen, weil ich nicht mehr konnte. Das heißt, da war ich eine Woche im Sommer mal weg, um Kraft zu tanken und dann war ich noch einmal in 3 Wochen auf Kur. Da mussten wir wahnsinnig viel Geld draufzahlen. Und da kann man die Verhinderungspflege mit reinnehmen. Und die konnte man schon immer zu 100% rüberschieben zur Kurzzeitpflege. Und von der Kurzzeitpflege konnte man aber nur 50% zur Verhinderungspflege rüberschieben. Für die Menschen, die keine Kurzzeitpflege nutzen, weil sie keinen Platz bekommen, was sehr, sehr, sehr häufig ist und immer häufiger der Fall ist, weil der demografische Wandel ist ja fortschreitend. Wenn man einen Kurzzeitpflegeplatz braucht und keinen kriegt, dann hat man nichts anderes als diese 150% für die Verhinderungspflege gehabt. Jetzt kann man noch die 50% drüber schieben. Das heißt, es sind ungefähr 900 und noch was, die jetzt für die Menschen da sind, die zu Hause jemanden zur Entlastung brauchen, einen Freund, Bekannte und. Das ist ein bisschen niedrigschwelliger und ist eine gute Geschichte. Aber das wird jetzt wieder komplett getrennt. Da geht es jetzt wieder ganz ungut zu. Die einen kriegen jetzt, weil sie Kinder bis 25 fliegen, die kriegen es jetzt ab 1. Januar 2024, glaube ich, geht es schon los. Die anderen alle später. Es ist ein einziges Kuddelmuddel. Ich sage Ihnen, der Pflegedschungel wird nicht entzerrt, sondern immer wirrer.
Also das, was Sie jetzt angesprochen haben, dass die Kinder bzw. die pflegenden Eltern von Kindern da ein Stück weit bevorzugt werden in dieser Hinsicht, das finden Sie ungerecht?
Nein, das finde ich in Ordnung. Vollkommen. Also da dürfen wir wirklich dankbar drum sein. Nur Sie können sich vorstellen, wie es anderen geht, die am Ende sind.
Ja. Ich glaube, es sind sich ja im Grunde alle einig, diese Reform, wie auch immer man sie jetzt bewertet, ist nicht die Lösung für das große Thema Pflege insgesamt, sondern die Frage, wie man das langfristig regeln will, auch langfristig finanzieren will, die muss nochmal ganz grundsätzlich geklärt werden. Das hat die Regierung jetzt erstmal abgeschoben oder ausgelagert in eine Kommission. Wenn man Sie fragt, was würden Sie sich da erhoffen als langfristigeren, größeren Wurf?
Sie wollen ja praktisch, dass man jetzt eintaucht in das ganze Pflegeversicherungssystem. Es muss komplett entwirrt werden. Es ist ein einziges Kuddelmuddel, auch die Pflegeberater teilweise, die Kassenmitarbeiter teilweise. Also es ist wirklich so schwierig, dass man einfach besser durchblickt, dass man mehr Klarheit hat, dass man einfach auch keine finanziellen Sorgen hat. Weil wenn man sich mal überlegt, da gibt man seinen Job auf, dann muss man sich, wir haben keine Krankenversicherung, wenn man nicht mit versichert werden kann. Das heißt also, man muss sich selber Krankenversicherung, dann zahlt man eben 200 € oder was Krankenversicherung und muss das aber gleichzeitig dann vom Pflegegeld nehmen. Das ist doch Wahnsinn. Also es gibt so viele Punkte, wo man ansetzen muss und die Regierung weiß das. Es gibt mehrere Vereine, die Forderungen stellen. Ja, für Jahr und das machen wir schon so viele Jahre. Also oh Gott, es wäre so wichtig, dass die Politiker einfach das, was sie mit uns besprechen und was sie wissen, einfach umsetzen und da was tun, ja. Wir waren alle während Corona unheimlich belastet und haben gespart am System, an uns. Das Geld ist nicht von uns ausgeschöpft worden. Nein, das Geld wurde was weiß ich wohin, wir wissen es nicht. Aber es ist einfach uns gegenüber nicht fair, wenn man plötzlich sagt, ja, so viel Schulden und so viel Geld fehlt und. Und wir müssen wieder sparen.
Frau Schmidt, dann ganz herzlichen Dank, dass Sie uns das hier aus Ihrer Perspektive geschildert und erklärt haben. Vielen Dank.
Gerne, Dankeschön.
Es gibt ja so die Dauerbrenner unter den Verschwörungstheorien und dazu gehört mit Sicherheit auch die, Bill Gates will uns allen Mikrochips implantieren und uns dann kontrollieren. Und ich frage mich, was Anhänger solcher Verschwörungstheorien wohl denken oder gedacht haben, falls sie diese Meldung gehört haben.
Das US-Unternehmen Neuralink des Unternehmers Elon Musk darf das Einpflanzen von Computerchips in menschliche Gehirne testen. Wie Neuralink bekannt gab, erteilte die US-Gesundheitsbehörde FDA die Genehmigung für eine erste klinische Studie dieser Art.
Klingt zumindest erstmal verrückt, vielleicht auch ein bisschen gruselig und klar. Wenn es um, manche würden sagen, visionäre Ideen, andere vielleicht eher Dystopien, wenn es um sowas geht, dann ist Elon Musk in der Regel nicht weit weg. Michael Lange beschäftigt sich als Wissenschaftsjournalist schon lange für den Deutschlandfunk mit solchen Themen, mit Gehirn, Computer, Schnittstellen, ist also der perfekte Ansprechpartner für dieses Thema. Hallo Michael.
Hallo Josephine.
Ist das jetzt komplett Science Fiction oder klingt das erstmal nur für Laien so?
Also es gibt eine Forschungsrichtung von Wissenschaftlern, die arbeiten mit Nervenzellen im Gehirn, die arbeiten auch mit Computern und mit Chips und die versuchen das zusammenzubringen und das immerhin schon seit 30 Jahren. Also es ist keine neue Forschung, da ist dem Elon Musk nichts Neues eingefallen. Aber das Feld bewegt sich in den letzten Jahren sehr schnell. Das heißt, am Anfang war es total schwierig, diese Computer-Gehirn-Schnittstelle hinzubekommen. Und inzwischen gibt es immer mehr Forschergruppen auf der ganzen Welt, auch hier in Deutschland, die machen sowas und die erproben das in Tierversuchen und teilweise auch schon am Menschen.
Das kennt man ja auch von Elon Musk, dass bei allem, was so Zukunftstechnologie ist, da will er irgendwie mitmischen, jetzt mit seinem Unternehmen Neuralink. Trotzdem nochmal, wozu soll das gut sein? Was wollen die erreichen, Elon Musk und sein Unternehmen?
Ja, dieses System, dass man Computer und Nervenzellen zusammenbringt, das kann bei ganz vielen Krankheiten helfen. Und Elon Musk, der nennt das natürlich in allen seinen Pressemitteilungen und Videos. Der sagt, Alzheimer kann heilbar werden, Parkinson, theoretisch, da gibt es auch schon einige Ansätze. Er spricht auch von Schizophrenie und Autismus. Da habe ich nicht so recht die Ahnung, wie das funktionieren soll bei solchen psychologischen Störungen. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten für Leute, denen zum Beispiel ein Arm oder ein Bein fehlt oder auch Patienten, die sich durch Querschnittlähmung also gar nicht mehr richtig bewegen können, denen wirklich viele Bewegungsfähigkeiten fehlen. Und da könnte man helfen und da hilft man auch schon.
Genau, wollte ich gerade sagen, weil daran habe ich tatsächlich auch zuerst gedacht, an so intelligente Prothesen, die irgendwie über das Gehirn gesteuert werden. Sowas gibt es ja tatsächlich schon, also in dem Bereich keine Zukunftsmusik.
Nein, da gab es jetzt gerade diese Woche eine interessante neue Veröffentlichung aus der Schweiz mit einem Patienten, der leidet an Querschnittlähmung und dem wurde ein Neuroimplantat eingepflanzt und das konnte stimuliert werden. Der Weg des Nervensignals vom Gehirn zu den Beinen ist da überbrückt worden durch elektronische Bauteile, durch so einen Chip und das hat ganz gut funktioniert. Die Experten sagen aber auch, das hat jetzt bei diesem einen funktioniert und der kann gerade mal 200 Schritte am Tag gehen. Das heißt, der kann sich vielleicht mit so leichten Schritten in seiner Wohnung bewegen, aber der kann auch nicht durch die Gegend laufen. Also das ist immer noch sehr schwierig, aber daran wird gearbeitet und da gibt es Fortschritte dran. Und ob Elon Musk und seine Firma Neuralink schon so weit ist, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, weil der in dem Bereich bisher noch gar nichts offiziell veröffentlicht hat. Der macht nur Pressemitteilungen und Videos und kündigt an, was er alles machen will.
Aber ich habe gehört, dass es da bei Neuralink, bei Elon Musk schon so Experimente mit Schweinen und Affen gab. Da gibt es also auch keine offiziellen Ergebnisse, die man verifizieren, falsifizieren kann?
Es gibt Mitteilungen, es gibt auch Videos und die sind ganz eindrucksvoll. Also das sind so kleine Makaken, also so kleine Rhesusäffchen und die steuern mit ihrem Gehirn einen Cursor auf einem Computer und das geht über Funk. Also die denken, der Cursor fährt nach rechts. Und dann fährt der Cursor auch tatsächlich nach rechts.
Okay, das klingt krass.
Das klingt sehr krass. Und ich glaube, da hat einfach der Elon Musk und seine Presseleute, die haben einfach einen Riecher dafür. Boah, das ist aber toll. Interessant ist, dass vor fast 10 Jahren ein Wissenschaftler aus Deutschland das schon bei Menschen nachweisen konnte. Ich muss allerdings dazu sagen, der wurde später auch verurteilt wegen Fälschungen. Man weiß nicht, was genau alles richtig ist. Aber auch das sah sehr eindrucksvoll aus damals. Und viele Fachjournalisten haben dem das abgenommen. Und jetzt macht Neuralink das Gleiche mit Affen. Und es gab, muss man auch noch dazu sagen, das mit den Affen war wohl auch nicht einfach. Das sieht toll aus im Video. Man erfährt aber auch im Netz, dass 16 von 23 Makaken gestorben sind bei den Versuchen. Also da ist auch eine Menge schiefgelaufen. Und man sieht, wie schwierig diese Forschung ist. Das ist nicht einfach so, der Affe hat Spaß und spielt jetzt Computer mit seinem Gehirn, sondern das ist eine Forschung, ja, die auch recht grausame Tierversuche beansprucht.
Kannst du denn noch mal versuchen, das zu erklären, wie das grundsätzlich funktioniert? Also diese Kommunikation zwischen Gehirn und Computer, die ja in all diesen Fällen sozusagen die Grundlage ist.
Ja, zunächst muss man wissen, wie so ein Gehirn arbeitet. Das heißt, da sind Elektroden im Gehirn. Bisher passiert das hauptsächlich mit so ganz feinen Drähten. Die gehen in das Gehirn hinein. Die muss man also richtig in das Gehirn verpflanzen. Und dann müssen diese Drähte irgendwie verbunden werden mit Nervenzellen, die das umsetzen, zum Beispiel die Bewegungen steuern. Und das soll dieser Chip leisten, den Elon Musk entwickelt hat, beziehungsweise seine Wissenschaftler in seiner Firma. Und da soll das einfach über Funksignale funktionieren. Das heißt, dieser Chip sitzt zwar unter der Schädeldecke, misst auch die Gehirnaktivitäten, aber er gibt dann ein Signal nach draußen, zum Beispiel an einen Roboter, der bewegt dann eine Prothese oder macht irgendetwas Praktisches. Also das ist sozusagen die Idee, dass das alles vielleicht auch irgendwann mal ganz ohne Drähte im Gehirn funktioniert. Aber dieser münzgroße Kleincomputer, also dieser Chip, dieser große Chip, kann man auch sagen, der sitzt wirklich nach wie vor unter der Schädeldecke und muss da mit dem Gehirn in Kontakt treten. Und das ist nach wie vor das große Problem, dieser Kontakt zwischen Gehirn und Computer.
Kannst du sagen, wo da sozusagen das größte technische oder größte wissenschaftliche Problem noch liegt? Und ich habe mich auch gefragt, wenn jetzt so eine klinische Studie mit Menschen erlaubt ist, du hast gerade schon gesagt, den Affen ging es da nicht immer dann so gut. Also wie gefährlich ist das, diese Probleme da jetzt lösen zu wollen?
Also ich denke, es ist nicht ungefährlich. Es gibt eine andere Firma, die hat übrigens auch schon so eine Zulassung. Das hat man gar nicht mitgekriegt. Das ist im vorigen Jahr erfolgt. Ob da schon was gelaufen ist, weiß man nicht. Aber es ist auf jeden Fall gefährlich. Und was mich vor allen Dingen stört, ist, dass jetzt zunehmend eben diese Privatfirmen, Neuralink ist da auf jeden Fall eine davon, die die größten Versprechungen macht, dass diese Privatfirmen jetzt dieses Feld erobern, was Wissenschaftler bisher in der Grundlagenforschung gemacht haben. Da gab es bei jedem Wissenschaftler auch gleich einen Ethiker daneben, der gesagt hat, passt hier auf, passt da auf. Dadurch ging das Ganze auch sehr langsam vorwärts. Und es gab eben immer wieder Abstoßungsreaktionen. Also die Chips wurden abgestoßen vom Gehirn. Aber das wurde alles genau kommuniziert. Und deshalb ging es auch so langsam vorwärts. Man musste erst wieder ein Problem lösen, dann kam das nächste. Wenn das jetzt Privatfirmen machen, dann kann die Öffentlichkeit das überhaupt nicht mehr kontrollieren. Und was noch viel wichtiger ist, die Wissenschaftskollegen können es nicht mehr kontrollieren. Und dann denke ich mir, dann sind wir wirklich auf so Behörden angewiesen, wie jetzt die FDA, die diese Experimente am Menschen genehmigt hat. Denen müssen wir vertrauen, dass die das noch einigermaßen kontrollieren. Wir als Wissenschaftsjournalisten haben zum Beispiel da gar keinen Einblick mehr. Wir müssen einfach sagen, wir trauen Musk, dass er da wirklich tolle Sachen macht. Oder der plant ganz abseitige Dinge.
Okay, also du siehst das größte Problem da sozusagen in der Transparenz, weil es gibt ja daneben, jetzt komme ich mit so Dystopien und Horrorvisionen aus Filmen, dass wir dann alle fremdgesteuert werden, dass, ja, weiß ich nicht, dann jemand unsere Gedanken lesen kann. Sind das realistische Risiken?
Also auf ferne Zukunft vielleicht ja. Auf nahe Zukunft nein, denn wir können das Gehirn ja noch nicht verstehen. Wir können ja nicht die Gedanken entschlüsseln. Wie einzelne Nervenzellen funktionieren, das wissen wir noch nicht. Diese ganzen Sachen, die ich eben erklärt habe, das sind ganze Bündel von Nervenzellen, die werden dann aktiviert. Aber es ist ja so, dass wenn wir uns etwas denken, dass einzelne Nervenzellen miteinander Kontakt haben und die ja einen Gedanken erzeugen. Und wie das genau funktioniert, und es ist auf jeden Fall bei jedem Menschen anders, das wissen wir noch nicht. Also Gedanken lesen würde ich sagen, nein. Fernsteuerung auch nicht so ohne weiteres. Aber ich habe in einem Video aus Kalifornien gesehen, dass zum Beispiel Ratten, die konnte man im Kreis laufen lassen. Die hatten auch so einen Chip im Gehirn, das war eine Technik namens Optogenetik. Und dann gab es von außen ein Signal auf dem Computer, lauf rechts rum, lauf links rum. Das war bei diesen Ratten Fernsteuerung. Das war ein sehr einfacher Versuch, aber er zeigt, im Prinzip geht sowas.
Okay, puh, gruselig und beeindruckend alles zugleich irgendwie. Danke dir, Michael.
Gerne.
Das war der Tag für heute. Wir hatten heute Morgen auch überlegt, ob wir jetzt so kurz vor der Stichwahl am Sonntag nochmal auf die Stimmung in der Türkei gucken, auch weil ja leider am Montag wegen Pfingsten dann auch kein Podcast kommt. Aber zu dem Thema gab es jetzt wirklich ganz, ganz viel bei uns im Deutschlandfunk. Deshalb hier heute an der Stelle nicht nochmal. Aber wer dann nochmal was zu hören will, in unserer DLF-Audiothek-App oder online, da findet man ganz viele Gespräche und Reportagen. Und Sonja Meschkat hat ja hier in der Tag direkt nach der ersten Wahlrunde auch ganz ausführlich darüber gesprochen. Also auch das nochmal als Empfehlung. Empfehlungen oder Wünsche an uns gerne weiterhin an dertag@deutschlandfunk.de. Rainer Brandes und ich, Josephine Schulz, sagen danke fürs Hören und wir wünschen ein schönes, langes, warmes Pfingstwochenende.